Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Es ist Donnerstagabend, wir sind mitten im Ruhrgebiet und was haben wir nicht alles für tolle Fußballvereine hier bei uns im Pott. Aber wir müssen heute definitiv eigentlich nur über einen sprechen.
Ist einiges passiert natürlich mit dem Spiel dann gegen Wolfsburg und danach. Aber es war wichtig, dass man sich da intensiv damit auseinandersetzt.
Ja, und wenn Schalke-Trainer Manuel Baum das so sagt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dann wollen wir das natürlich auch tun. Wir, das sind heute Funke Sportreporter Andi Ernst. Namens Andi.
Timo, es ist immer wieder ein Vergnügen.
Ja. Das will ich doch hoffen. Also will ich ja euch geraten haben, sonst gibt es Ärger.
Absolut. Timo, ja. Das macht immer Spaß.
Ich bin Timo Düngstee im Radiostudio. Andi ist mir wieder zugeschaltet. Und ja, wir müssen über Schalke natürlich reden. Und da ist ja so viel passiert. Und wir haben ja dann auch gestern beide an der Medienrunde zusammen mit Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider dann teilgenommen, haben gehört, was er so erzählt hat. Aber vielleicht, wenn wir das alles mal so Revue passieren lassen, diesen Dienstag auf Schalke. Erst Kaderplaner Michael Reschke nicht mehr da, dann hieß es, Ibisevic-Vertrag wird aufgelöst und dann auch noch Nabil Bentaleb und Amin Arid suspendiert. Das war, also das kam mir wirklich alles so noch hinten raus und ich muss das sagen, ich habe dabei, während ich diese ganzen Nachrichten aufs Handy bekommen habe, den MSV kommentiert und habe nur mal gedacht, so meine Herren, ey, es geht tatsächlich auf Schalke drunter und drüber. Wie hast du das
wahrgenommen? Du guckst hoch und siehst, wie der MSV wieder nicht gewinnt, guckst runter, guckst auf dein Handy und siehst, wer bei Schalke dann raus, oh Hilfe.
Ja, war ein toller Dienstagabend, hat wieder viel Spaß gemacht.
Ich will zu Beginn wirklich auf einen Satz verweisen meines sehr geschätzten Kollegen Philipp Seldorf aus der Süddeutschen Zeitung, der es echt gut zusammenfasst. Also ne, so Momente hat man ja manchmal auch als Journalist und meint, auf den Satz wäre ich auch gerne selber gekommen, dass sich Schalke gerade ganz viele Krisen auf einmal leistet, nämlich eine Sportkrise, eine Kabinenkrise, eine Finanzkrise, eine Identitätskrise und eine Führungskrise. Und jede dieser Krisen für sich ist schon zerstörerisch. Das ist so das große, ganze Problem des FC Schalke 04 in einem Satz zusammengefasst. Und das Ganze kulminierte dann so ein bisschen am Dienstag. Es begann ja mit der Entscheidung Michael Reschke, die kam ja jetzt für keinen mehr so richtig überraschend, oder?
Nicht wirklich.
Also ich glaube auch die Hörer oder so, die sich einigermaßen mit Schalke auseinandergesetzt haben, es deutete sich ja schon im Sommer an. Ich weiß, wir haben mal gesprochen, da war ich in Österreich im Trainingslager in Lengenfeld. Da deutete sich schon an, und ich glaube, da habe ich es auch im Podcast schon gesagt, dass Michael Reschke und Jochen Schneider nicht mehr zwingend einer Meinung sind in vielen Fällen. Und sorry, der eine ist der Kaderplaner, der andere ist derjenige, der die Verträge unterschreibt. Und die beiden sollten sich zumindest bei den zentralen Fragen einer Meinung sein. Und wenn es zum Beispiel um die Position des Trainers geht, wenn Person 1 in Klammern Schneider sagt, nee, wir halten am Trainer fest, weil der ist gut und der will uns jetzt wieder zu einer guten Vorbereitung und in eine gute Hinrunde führen, und Person 2 in Klammern Reschke sagt, nee, der taugt nichts, wir müssen den rausschmeißen.
Gut, im Endeffekt hat er relativ schnell recht behalten, der Michael Reschke.
Also. Dann ist das natürlich schon eine erhebliche Dissonanz, und bei anderen Transferfragen war das ähnlich. Persönlich mögen sie, das hat Jochen Schneider gestern ja auch betont, ein gutes Verhältnis weiterhin haben, aber fachlich passt es einfach nicht mehr, und wir bewegen uns in einer Führungskrise, um das aufzugreifen, und irgendwann rollen halt Köpfe, und das war diesmal halt der Kopf von Michael Reschke.
Und wenn wir seine Zeit so ein bisschen Revue passieren lassen, als er angekündigt wurde oder vorgestellt wurde auf Schalke, da waren sie ja, das haben wir auch schon öfter mal hier besprochen, da wurde vom Perlentaucher gesprochen und da hat man ganz, ganz viele Hoffnungen reingesteckt. Am Ende für rausgekommen ist nicht so viel, ne?
Nee, Jochen Schneider hat mehrmals gesagt, auch noch vor ein paar Monaten, das ist der beste Kaderplaner Europas, ne? Jetzt muss man das Ganze ein bisschen differenziert betrachten. Michael Reschke war ja vorher tätig bei Bayer Leverkusen und Bayern München in dieser Position als Kaderplaner. Da konnte er natürlich mit vollem Portemonnaie einkaufen gehen.
Klar.
In München war die Schatulle noch ein bisschen voller als in Leverkusen. Und da hat er natürlich einige interessante Spieler ausgegraben, das stimmt schon. Er hat tolle Spieler gefunden. Aber ich glaube, wenn wir beide mit so endlos großem Budget einkaufen gehen würden, dann könnten wir gegebenenfalls auch den ein oder die ein oder andere Perle finden. Das vielleicht nicht so wie Michael Reschke, aber ich glaube, auch die Hörer wissen, was ich damit sagen will. So, das war jetzt eine gute Leistung, aber halt auch keine überragende Leistung. Als er dann Sportdirektor wurde in Stuttgart, war das die Phase einer Ausgliederung. Da hatte er auch eine Menge Geld zur Verfügung, sodass er jetzt zum ersten Mal sehr kreativ werden musste. Das war so nicht vorhersehbar, als er angefangen hat. Das haben Jochen Schneider und er auch mehrmals betont. Ne, als sie unterschrieben haben, war klar, Schalke kam gerade aus einer Saison, in der sie im Champions League Achtelfinale waren, hatten so ein bisschen Geld zur Verfügung. Es war klar, es steht jetzt eine Saison ohne Europapokal bevor. Aber ein bisschen was konnten sie tun und sie wollten dann natürlich in Richtung Plan kommen. Wir bauen jetzt mal ein bisschen auf und dann sind wir schon irgendwann mal wieder international und von Corona war ja eh noch keine Rede. Dass es dann so weit führt, dass er gar kein Geld mehr zur Verfügung hat und es nur noch ablösefrei geht oder ganz günstig, das war so nicht vorhersehbar. Und ja, in den Sphären hat sich Reschke bisher auch nicht bewegt in seiner Karriere und da hat er halt etliche Fehler gemacht. Ne? Natürlich musste er sehr kreativ sein, aber wenn ich jetzt denke an, weiß ich, Ausleihen von Miranda, die ist schiefgegangen, die Ausleihe von Todi Bo ist schiefgegangen, jetzt der Fall Ibisevic ist schiefgegangen, die Verpflichtung von Gregoritsch ist schiefgegangen, die Verpflichtung von Markus Schubert ist schiefgegangen. Das sind Nummern, die sind alle schiefgegangen. Oder die Verpflichtung von Kilian Ludewig jetzt für den Rechtsverteidigerposten, der ist ja jetzt auch nicht so besonders toll.
Nee, also das war also
das
auch.
Das sind alles Verpflichtungen, die sind in die Hose gegangen. Das sind Leute, die Reschke gefunden hat und zusammen mit der Scouting-Abteilung, Schneider hat sein Larry drunter gesetzt, sodass man da keinen so richtig in die Verantwortung nehmen kann als Einzelperson, sondern da haben sie alle so ein bisschen daneben gelegen, aber eben auch Michael Reschke, dessen Aufgabe als offiziell war er technischer Direktor, es war
ja
eben auch für Schalke 04 Perlen zu finden und die einzige Perle, die er gefunden hat, war Ozan Kabak, aber das war natürlich auch die teuerste Perle. Ozan Kabak hat
auch gut, und die kannte er noch aus Stuttgart, ne?
Genau,
und dann wusste er ja auch diese Ausstiegsklausel. Genau. Ganz genau.
Und Ozan Kabak war halt auch eine Perle, die 15 Millionen Euro gekostet hat. Ja. Ne? Also da sind wir dann wieder bei diesem hohen Preissegment, in dem sich Michael Reschke durchaus auskennt. Sodass ich jetzt sage, wenn du jetzt ein Verein bist, der mal so 50 Millionen zur Verfügung hat, dann kannst du Michael Reschke als Kaderplaner holen. Da kennt er dann bestimmt noch ein paar Spieler so. Aber in dem ganz niedrigen Preissegment, also mag ich jetzt.
Ja,
also muss ich sagen, war keine besonders erfolgreiche Zeit, war da am Ende vielleicht auch ein bisschen ein Bauernopfer, ja, aber ist natürlich klar, dass du als Sportvorstand so handeln musst, wenn du eine Kader planst, wenn du 3 Transferperioden in den Sand gesetzt hast, dass du dann vielleicht eine neue Person an deiner Seite brauchst, die dir dann gegebenenfalls bessere Vorschläge macht.
Ja, um nochmal so einen kleinen Schlenker zu machen, als du Kilian Ludewig angesprochen hast. Ich finde, der Transfer, also der jetzt unabhängig von Michael Reschke, deswegen sage ich, das ist wirklich so ein kleiner Schlenker, aber der steht für mich auch so symbolisch für die Situation, die Schalke halt durchlebt, weil beim letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg, da habe ich gedacht, ja gut, die Wolfsburger, die haben auch einen jungen Rechtsverteidiger gesucht, konnten sich im zweistelligen Millionenbereich den Baku aus Mainz holen und Schalke leiht halt einen Spieler aus der zweiten englischen Liga aus. Ne? Das sind mittlerweile so ein bisschen die Ansprüche und bestätigt ja auch genau das, was du gesagt hast, dass ja auch Michael Reschke wirklich ja mit leerem Portemonnaie losziehen musste, aber dann muss man halt mal ein bisschen kreativ werden.
Der Vergleich Ludewig ist auch vielleicht auch deshalb nicht schlecht, um mal zu illustrieren, was bei Reschke auch das Problem war, dass Schalke einen rechten Außenverteidiger braucht, stand anderthalb Jahre fest.
Ja, richtig.
Schalke hat Jonjo Kenny ausgeliehen aus Everton, wo da war ganz klar, der bleibt ein Jahr und geht dann nach Everton zurück. Und der Vertreter war Caligiuri. Caligiuris Vertrag ist ausgelaufen. Und irgendwann, was jetzt natürlich auch, was ich jetzt, das habe ich auch heute geschrieben und ich habe es nicht zum ersten Mal geschrieben, also ich bin jetzt nicht einer, der im Nachhinein nachtritt. Was man jetzt sagen muss, ein großer Fehler war, man hätte einfach Caligiuri verlängern müssen. Das wäre jetzt nicht so teuer gewesen. Du siehst genau, der spielt jetzt in Augsburg, hat jetzt seinen 8. Frühling und ist dann Leistungsträger, macht da in der Nachspielzeit dann 1-1 gegen Mönchengladbach.
Ich finde, das war ja auch einer der Typen noch in der Truppe, auch in dem letzten Jahr.
Und der hat auch, genau, und nach der Corona-Pandemie war er auch, also als es dann wieder losging, nach dieser Corona-Unterbrechung, war er auch Mannschaftskapitän, hat das Team schön gut aufs Feld geführt, und obwohl es nicht lief, der hat immer alles gegeben und immer gekämpft. Und ich hatte noch ein Interview, da stand ich im Kinderzimmer meiner Tochter, habe mit ihm ein Interview geführt, weil ich natürlich auch Homeoffice hatte, und ich stehe übrigens jetzt wieder im Kinderzimmer meiner Tochter. Jedenfalls habe ich da mit ihm gesprochen, und da hat er mir auch gesagt, du, ich spiele total gerne für Schalke, und das war jetzt auch keine Folklore so, ne? Und jetzt spielt Caligiuri woanders, er spielt gut woanders. Schalke hatte keinen Rechtsverteidiger. Ja, und dann haben sie lange einen gesucht, und Michael Reschke hatte nun wirklich in der Tat über ein Jahr Zeit, einen zu finden. Und ich habe das ja auch schon mal gesagt, der hat ein Netzwerk, der müsste eigentlich, kennt in der dritten Liga Venezuelas von jedem Rechtsverteidiger die Schnürsenkellänge, aber es war keiner außerhalb von Kilian Ludewig zu finden, der Schalke 04 weiterhelfen kann. Ich möchte Kilian Ludewig jetzt nichts vorwerfen, weiß Gott nicht.
Nein.
Der Junge ist 20 Jahre alt, der kommt aus der zweiten Liga Englands, hat bisher im höheren Profifußball erstklassig noch keine Erfahrung gehabt und soll jetzt auf einmal 6-mal von Anfang an.
Ich wollte es gerade sagen, der wird jetzt so reingeschmissen und ist ja direkt auch gesetzt.
Genau,
ne?
Wird reingeschmissen, der ist gesetzt. Ich habe Manuel Baum heute in der Pressekonferenz auch auf diese Personalie angesprochen, dass ich finde, er wirkt überfordert und überspielt. Und da hat er auch gesagt, ja, der Kili, der reist halt wahnsinnig, fährt wahnsinnig viele Kilometer auf dem Tacho, und in die Statistik alles von Anfang an gemacht. Der hatte vorher kein einziges Bundesligaspiel, kein einziges. Der hat es nicht mal bei RB Salzburg in Österreich in die erste Mannschaft geschafft. Der hat zweite Liga England Erfahrung. Mach dem Jungen keinen Vorwurf. Das ist einer, der aber normalerweise ganz langsam herangeführt werden muss.
Ja.
Und der wird jetzt in dieser Krise in diesen Sauhaufen reingeschmissen und soll jetzt da die rechte Seite rauf und runter rennen und verteidigen. Ja, dass das nicht auf Dauer gut geht, ist doch auch klar. Ja, und jetzt am Samstag, wenn die in Mönchengladbach spielen, ist der Junge schon so durch erstmal, dass wahrscheinlich Schöpf auf der rechten Seite verteidigen wird. Und das ist jetzt auch keine optimale Lösung, um es mal so zu formulieren, weil das ist nur Schöpfs dritt- oder viertliebste Position.
Ja, absolut. Ne? Also das ist auch definitiv nicht seine stärkste Position. Also Alessandro Schöpf ist natürlich auch einer, der immer viel unterwegs ist, alles reinwirft, aber halt als Rechtsverteidiger sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt primär. Also das muss man so sagen. Du hast den Sauhaufen angesprochen, und damit sind wir dann eigentlich beim nächsten Thema. Sollen wir bei den Suspendierungen anfangen oder erstmal über Ibisevic sprechen, um vielleicht noch so ein bisschen den Reschke-Dreh zu haben?
Wir sind gerade beim Reschke-Dreh, dann können wir mit Ibisevic anfangen. Da muss ich jetzt auch sagen, Timo, als Ibisevic vorgestellt wurde, haben wir, glaube ich, auch einen Podcast aufgezeichnet.
Ja.
Da waren wir uns schon im Prinzip einer Meinung, oder beziehungsweise meine Meinung könnte sein, ey, das ist ein 36-jähriger Stürmer, der jetzt 2 Monate vereinslos war, was soll der jetzt noch bringen? Die andere Meinung war, der ist halt günstig und da machst du nichts falsch, kostet halt nichts. Und genau die Meinung vertreten auch einige aus dem Verein, wenn man jetzt sich mal so intern umhört. Leute, da hat er aber ganz schön daneben gelegen. Da sagen die Leute, die Kondition kennen, Leute, wenn ihr an unserer Stelle gewesen wärt, wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch Paciencia noch nicht.
Nee, hatten sie noch nicht. Das war die erste Neuverpflichtung.
Genau, das war die erste Neuverpflichtung. Zu dem Zeitpunkt hatten sie keinen Zentrumstürmer. Und dann kommt Vedat Ibisevic, 36 Jahre, schon ein Jahr auf dem Markt, aber wirklich zu fast null Kosten. Also er kostete fast nichts. Und da möchte ich mal den Manager erleben, der diese Verpflichtung nicht tätigt.
Ja, vor allen Dingen, die Zahlen sprechen ja für Vedat Ibisevic. Und wir haben ja damals auch schon im Podcast gesagt, also die Zahlen natürlich bei seinen vorherigen Vereinen auf Schalke, hat er nicht so viele Zahlen dann zustande bringen können. Aber wir haben ja auch mal gesagt, als er geholt wurde, das ist natürlich einer, den kannst du dann reinwerfen. Das darf nicht dein Stürmer Nummer 1 sein, aber das ist ja einer, der erstens Mentalität auf den Platz bringt normalerweise und ja auch eine gewisse Torgefahr einfach ausstrahlt, trotz seiner 36 Jahre. Und ich glaube, diese Rolle hätte er ja auch gerne angenommen, aber die hat er auch gar nicht so richtig bekommen dann hinterher auf Schalke.
Genau, erstens, weil die Mannschaft zu schlecht ist und ein Vedat Ibisevic braucht natürlich auch Bälle, dass der jetzt im Anlaufen jetzt nicht mehr die absolut schnellste Superfigur ist, das ist ja natürlich auch klar. Und unser Sportchef Peter Müller hat es eindeutig noch gut formuliert, wenn es nicht läuft, ist eigentlich völlig klar, dass ein Vedat Ibisevic jetzt auch keine engelsgleiche Person ist. Ja. Ne? Und es lief nicht bei Schalke, es lief nicht bei ihm. Er hat mit Ausnahme des Spiels gegen Schweinfurt, als er im Pokal ein Tor geschossen hat, hat er einfach auch nicht getroffen. Und dass dem da mal die Hutschnur durchgeht, war jetzt, fand ich, relativ vorhersehbar. Und es war jetzt in einem Training, hat er sich mit Naldo angelegt, was nicht der ausschlaggebende Grund, sagt jedenfalls Jochen Schneider, für die Trennung war. Er sagte, sowas kann passieren, dass man sich im Training mal irgendwie an die Gurgel geht.
Ja, lass mich da kurz einhaken, weil genau den Ton habe ich von Jochen Schneider, wie er über Ibisevic berichtet.
Das ist ein Wettkämpfer par excellence, der nicht verlieren kann, wo natürlich dann auch die Emotionen hochkochen. Selbst im Training kann er nicht verlieren, so ein Typ ist er. Aber das ist ein klasse Mensch, ein toller Familienvater. Und ich hatte immer eine gute Zeit mit ihm, aber gemeinsam haben wir die Entscheidung getroffen, dass es jetzt besser ist, dass wir auseinandergehen.
Ja, wenn man das so hört, denkt man ja immer so, aber genau so einen Typ brauchst du doch jetzt auf Schalke. Ne? Wenn man so die Charakteristiken sich anhört, die Jochen Schneider da aufzählt.
Genau, das alles passt nicht so wirklich zusammen. Also, dass man jetzt sagt, okay, der ist jetzt also ein super Typ und im gleichen Moment fragst du dich, was für Typen brauchst du? Ja, solche super Typen, ja. Ja, aber dieser super Typ ist offenbar doch kein super Typ.
Ja.
Und das ist eine von ganz vielen irrationalen Sachen, die da im Moment passieren. Genauso wie Jochen Schneider begründet hat, die offizielle Aussage zu Reschke war, wenn ich mich nicht täusche, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Zukunft.
Ja.
Also Entschuldigung, da lachen aber die Hühner. Also die Gründe, warum Michael Reschke und Jochen Schneider nicht mehr zusammenarbeiten konnten, lagen eindeutig in der Vergangenheit.
Ja.
Weil sie nämlich in der Vergangenheit bei einigen Sachen nicht mehr einer Meinung waren, haben sie dann festgestellt, oh, es ist besser, wenn wir jetzt in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten. Aber es hatte nichts mit der sportlichen Zukunft zu tun, sondern man hat sich halt auseinandergelebt. Das ist genauso, wenn wir jetzt mehrmals aneinander vorbeireden oder uns hier in eine Köppe kriegen, dann liegen die Ursachen auch Timo Düngen und Andreas Ernst gehen gute Wege, nicht weil sie sich für den Podcast der Zukunft nicht einer Meinung sind, sondern weil wir jetzt nicht mehr einer Meinung sind.
Sehr schönes Bild, ja.
Aber zum Glück nicht. Ja, sind wir. Ja, du, ohne Scheiß, mit Manuel Baum zusammenarbeiten, das färbt ab.
Ja, das stimmt.
Manuel Baum sucht ja für alles und jegliche Situation Bild heute auch wieder. Hast du es mitgekriegt?
Nee, leider nicht, weil ich habe zwar offiziell an der Pressekonferenz teilgenommen, habe mich eingewählt, musste aber aufnehmen, während wir dann Redaktionskonferenz hatten. Also dementsprechend war ich mehr oder weniger nur passiv dabei, deswegen habe ich noch nicht alles gehört.
Sein Bild, das er heute benutzt hat, war, in jedem Spiel bauen wir, für jedes Spiel bauen wir ein neues Haus auf, um erfolgreich zu sein, aber bisher fehlte immer der Boden, der Grund. Und das heißt, es fehlte die Basis und die Basis sind Zusammenhalt, Aggressivität, Teamverhalten, Zusammenstehen und dann fällt das Haus natürlich jedes Mal zusammen, wenn dir der Grund fehlt. So ungefähr war das Bild diesmal.
Sehr schön.
Ein absolut typischer Manuel Baum. Klammer zu, jedenfalls diese Ibisevic-Nummer ist halt komplett in die Hose gegangen. Die werfe ich Schalke nicht mal so richtig vor, muss ich ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Die beiden anderen Spieler schon ein bisschen eher. Aber Ibisevic, ja mein Gott, man hat es probiert, es ist schief gegangen. Der Vertrag konnte auch relativ einfach aufgelöst werden, weil das kostet Schalke halt auch wenig. Da jetzt irgendwie, die müssen ihm jetzt nicht viel zahlen oder so und haken wir das ab als Episode, die jetzt sehr unglücklich ist, weil man sagen muss, dass die beiden anderen verbliebenen Zentrumsstürmer, nämlich Gonzalo Paciencia und Ahmed Kutucu, beide nicht spielfähig sind und in Mönchengladbach nicht da sind. Das heißt, Schalke hatte am vergangenen Wochenende drei Zentrumstürmer, die hätten spielen können, hat jetzt keinen mehr.
Ja gut, dann Benito Rahman als Kopfballungeheuer vorne rein.
Ja, Manuel Baum hat ja schon gesagt, irgendwie ein Rahman, du hast ein paar, die ja schon gespielt haben.
Ja klar.
Aber Rahman ist kein Zentrumstürmer, Skripski ist keiner und Marc Uth spielt auch lieber hinter den Spitzen. Also die werden da einen hinstellen müssen, der entweder aus der U23 kommt oder der da nicht seine Lieblingsposition hat.
Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Wer definitiv dann nicht für diese Position in Frage kommt und erstmal jetzt für einige Zeit für gar keine Position, sind natürlich Nabil Bentaleb und Amin Harit. Wobei wir da, glaube ich, auch nochmal zweiteilen müssen, also beide suspendiert. Was ich aber geil fand, die Aussage zu Nabil Bentaleb, das war halt so ein Prozess. Ja, aber das ist auch jetzt auch nichts Neues. Also war das jetzt einfach so, ja, jetzt sind wir einmal schon mal dabei, Tabula Rasa zu machen, dann schmeißen wir den Bentaleb auch erstmal wieder raus, oder?
Also ich habe mich bei der Personalie Bentaleb auch ganz schwer gewundert, Im ersten Moment, weil als wir uns natürlich als Journalisten erkundigt haben, ist es ja auch immer, hast du das auch mitgerichtet in der Jochen Schneider Pressekonferenz, dass quasi er auch ganz oft Journalisten-Bashing betrieben hat oder so?
Dieses
von wegen Glückwunsch an Sie, dass Sie immer so Informationen
genau,
haben.
Genau, also das freut mich
Job,
ja.
Verdammt, genau, ja. So, also wir tun jetzt einfach nur unseren Job. Und
wobei dem Kollegen vom Kicker, also Toni Lieto, hat das ja so eingestanden. Aber trotzdem, genau. Ich gebe dir recht, in so vielen Situationen war so ein gewisser Unterton schon mit dabei.
Und in dem Fall haben wir uns natürlich auch umgehört, was da so jetzt genau vorgefallen ist, rund um dieses Spiel gegen Wolfsburg, ob danach oder in der Halbzeitpause. Und der Name Bentaleb fiel da eigentlich nicht. Bei Arid war schon relativ klar, es war ja schon zu sehen, der wird in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Baum sagt dann auf meine Nachfrage hinterher, da hat einfach die Leistung nicht gepasst. Und du warst, glaube ich, auch da im Stadion.
Ja, ich habe es auch direkt erzählt, der ist ja wirklich vorbeigesprintet in die Kabine.
Wie der da beim 0:2 was für eine Desinteresse einer Wut, der da am Manuel Baum vorbeigesprintet ist. Das war völlig klar, dass das nicht folgenlos bleibt. Und in der Kabine, in der Halbzeitpause ist es dann ja noch weitergegangen. Und so, dass diese Suspendierung lag eigentlich echt auf der Straße. Und es war völlig klar, dass nach dem, was Arid sich schon so oft geleistet hat im Schalke-Trikot oder auch außerhalb des Platzes, da muss man auch sagen, das kam jetzt nicht so überraschend, dass er in so einer Krisensituation dann wieder ausflippt. So. Aber was Bentaleb angeht, das war schon ein bisschen anders, weil dazu hatten wir einfach nichts gehört. Bentaleb wurde ja auch in dem Spiel eingewechselt, so 10 Minuten vor Schluss oder so.
Hat nicht mehr viel gebracht, aber
hatte so ein paar komische Hackentricks dabei, wo ich dir gedacht habe, mein Gott, Bentaleb, ey, du liegst 0:2 zurück, da musst du den Ball jetzt nicht mit der Hacke spielen.
Ja.
Und im ersten Moment dachte ich halt auch, ja, da haben sie halt mal Tabula Rasa gemacht und den einfach mal direkt mitgeschmissen. Jochen Schneider hat es ja so begründet in der Pressemitteilung, Schalke 04 und Nabil Bentaleb, das passt offensichtlich nicht zusammen.
Ja.
Und ich würde so sagen, nach dem, was ich jetzt gehört habe und weiß und was Schneider auch gesagt hat, es gab nicht diesen einen Moment. Es gab nicht diesen einen Moment, wo man diesmal sagen kann, deshalb haben wir Bentaleb rausgeschmissen. Also bei Arid war der Moment, gab es viele Momente, unter anderem, wie er den Platz verlassen hat und keines Blickes gewürdigt, wie er sich in der Kabine verhalten hat.
Ja.
Da gab es viele dieser Momente. Bei Bentaleb gab es den nicht. Er gehört aber zu jener Personengruppe, die Baum heute in der Pressekonferenz angesprochen hat, als er ganz oft von diesen Ego-Touren gesprochen hat. Er hat ja mal verklausuliert, hat er immer wieder gesagt, ich dulde keine Spieler mehr, die nur an sich denken. Es zählt der Verein, es zählt der Zusammenhalt, wir müssen wieder ein Team werden. Und wenn Spieler meinen, nur an sich selber denken zu müssen, obwohl sie hochqualitativ sind, das zählt dann für mich nicht mehr, dann lasse ich lieber die knappen Spiele spielen. So. Und dann weiß man genau, was Bentaleb für ein Typ war. Also jeder, der mal Fußball oder meinetwegen auch einen Mannschaftssport bestritten hat, der weiß, wie manche Typen sind, wenn sie unzufrieden sind in einer schlechten Situation. So, weiß ich, wie soll ich das jetzt begründen? Also das sind so Leute, die, wenn der Trainer redet, dann drehst du dich mal um und hältst den Ball hoch oder hörst nicht hin oder quatsch mit deinem Nachbarn oder nimmst ein Kaugummi in den Mund. Wenn der Trainer irgendwelche taktischen Anweisungen gibt, dann hörst du nicht zu und machst sie dann bewusst mit halber Kraft oder so. Nicht, dass es zwar Bentaleb konkret das war, aber es war so muss man sich das etwa vorstellen. Ich mache es jetzt nur, damit ihr, liebe Hörer, das jetzt besser einschätzen könnt, was ich so meine. Und dann in der Kabine sich auch eher intrigant verhalten und einfach der Mannschaft nicht weiterhelfen zu können. Und das, nachdem er schon 4-mal rausgeflogen war, seinen Charakter immer noch nicht geändert zu haben. Und deswegen, so würde ich das jetzt sagen, aus dem, was ich weiß, aus dem, was ich gehört habe, aus dem, was ich mir dann zusammen interpretiere, so würde ich das, ich hoffe, das war jetzt deutlich genug. Hast du es verstanden?
Also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Die Frage, die ich mir immer nur stelle, ist ja, dass es ja keine neue Erkenntnis war. Also ich meine, du hast es ja auch schon angekündigt. Ich meine, Nabil Bentaleb, wie viele Chancen und wie viele Suspendierungen hat der auf Schalke schon hinter sich? Und dann hat man es ja zu dieser Saison wieder versucht. Und ich meine, wie offensiv hat Schalke das verkauft, dass es einen neuen Nabil Bentaleb gibt, der sich jetzt im Sinne der Mannschaft jetzt präsentiert. Und dann kommt halt genau so eine Aussage, Nabil Bentaleb und Schalke passen offenbar nicht zusammen. Also das fand ich halt so ein bisschen merkwürdig.
Und jetzt sind wir nämlich wieder, ich wenn jetzt nicht so oft Österreich, weil ich das Ötztal so schön fand und weil ich jetzt gerne hätte, dass es wieder Sommer ist. Jetzt sind wir aber wieder in einem Gespräch, das wir in Österreich geführt haben. Ich weiß genau, ich saß in meinem Apartment und habe erzählt, wie schön es da ist und ja, dass ich da nicht in die Berge komme, aber dass auch das Verhältnis zwischen Medien, also mit zwischen Journalisten und Schalke 04 etwas angekratzt ist, weil wir Journalisten genau sowas schon vorhergesehen haben. Also uns wurde damals immer vorgeworfen, ihr seht doch alles nur negativ, ihr zieht alles doch nur in den Dreck und ihr sagt, ihr seid schlechte Stimmung und so. Guckt euch doch an, im Training wird doch gelacht und guckt euch doch mal den Bentaleb an, wie gut er sich integriert hat, ja, guckt doch mal an, wie gut der McKennie beim Training ist, guckt doch mal an, ne, und so weiter und so weiter. Und dann jetzt im Nachhinein muss man sagen, ja, dann guckt dir mal an, wie toll Bentaleb. Natürlich ist halt im Sommer, wollen alle fit werden und wenn noch kein Spiel gespielt ist, dass man sich da nicht in der Kabine aufs Maul haut, ist natürlich auch klar. Aber wenn es nicht läuft, ist, dass Bentaleb dann ein Pulverfass ist. Also das hätte dem Manuel Baum und dem Jochen Schneider schon Herr Tedesco sagen können, Herr Wagner sagen können, der ihn ja nicht mal aufgenommen hat.
Hüb Stevens
hätte ja sagen können. Ja. Und Weinziel sogar noch, ne? Ist der nicht unter Weinziel sogar?
Boah, das, weißt du, bei Schalke, da wechseln ja so viele, ja, Trainer immer, da blickt man mittlerweile gar nicht mehr durch, wann also, wer
das überhaupt ein im Amt Kollege war. Ist, der einen wirklich schwierigen Charakter hat, wenn es nicht läuft, das war schon klar. Und dass Nabil Bentaleb irgendwann aus der Mannschaft fliegen muss, nach seinen schlechten Leistungen, war klar. Und als er dann auf der Bank gesessen hat, da haben wir uns alle nur angeguckt und haben gedacht, ja, bis der jetzt explodiert, das ist ja so noch eine Frage der Zeit. Also bis der implodiert oder explodiert und dann rausfliegt. Und so war es dann am Ende auch. Einfach ein Ego-Shooter. Das ist schlicht und einfach ein Ego-Shooter.
Der tatsächlich gut mit dem Ball umgehen kann, aber dir so definitiv nicht weiterhilft. Deswegen offiziell.
Ja, genau. Setz den jetzt meinetwegen, schick dir nach, wenn er jetzt in England bei, ich weiß jetzt gar nicht, wer in England Tabellen 9. ist oder so, oder setz den sogar meinetwegen Leicester City, die da ganz oben stehen, ganz oben mitspielen. Setz den bei Leicester City, stell den da auf ins Mittelfeld. Ich schwöre dir eins, der wird Stammspieler sein und wird super Spiele machen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Er ist talentiert genug. Er verdient gerne viel Geld. Nein, er ist talentiert genug, er ist ein guter Mittelfeldspieler. Er hat die Begabung, sich bei so einer Mannschaft einen Stammplatz zu erarbeiten. Und wenn es läuft, dann schwimmt er halt mit.
Ja, und jetzt läuft, stell dir mal vor, dadurch, dass er jetzt suspendiert wird, der Vertrag läuft nur noch bis zum Sommer. Wahrscheinlich macht der jetzt sogar noch das Geschäft seines Lebens, wenn er spätestens im Sommer ablösefrei irgendwo hinwechselt und das fette Handgeld kassiert, wenn es denn da wieder so gezahlt wird. Ich meine, wir sind in Corona-Zeiten da.
Zusätzlich zu dem Gehalt, dass er jetzt in vier oder fünf Jahren Schalke schon nach Hause geschleppt. Also der muss jetzt streng genommen jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Nee. Was ihm nicht vorzuwerfen ist, er hat den Vertrag nur unterschrieben. Ich glaube, ich hätte auch einen Vertrag zu den Konditionen unterschrieben. Ja. Du auch. Aber Nabil Bentaleb muss jetzt schon nicht mehr arbeiten gehen und der ist 26 und wird jetzt einen dicken Vertrag mit dickem Handgeld kriegen. Also ja. Und das Ganze mit einer Bilanz von vielleicht 5 guten Spielen und 5 Rauswürfen.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Auch
gut gelaufen.
Gut gelaufen. Ja, gut gelaufen. Ich finde ja auch, Armin Arid ist da jetzt nochmal, um auf ihn auch wieder zurückzukommen, ja auch so ein Beispiel. Ne? Ich meine, was hatten wir? Spaß in seiner Debütsaison auf Schalke, da hat er richtig gezündet. Dann gab es halt natürlich diese Geschichte, den Unfall in Marokko mit dem Todesfall, danach die Saison, die überhaupt nicht gelaufen ist. Dann kann ich mich erinnern, letztes Jahr auf der Saisoneröffnung, wo wir von Fußball in Zeit auch auf der Bühne waren, da mit allen gesprochen haben und das war ja eine riesen Euphorie um Armin Arid. Dann hat er eine super Hinrunde im letzten Jahr gespielt und dann hat er einen neuen Vertrag gekriegt. So, und dann war plötzlich wieder der alte Arid da.
Irre, ne?
Wahnsinn.
Also irre, dass sein Leistungstief quasi mit dem Tag angefangen hat, an dem er diesen Vertrag unterschrieben hat. Ich will ihm nichts unterstellen, das kann alles Zufall sein, weil es natürlich seit Mitte Januar, Ende Januar bei der gesamten Mannschaft nicht mehr läuft. Aber das ist schon so auffällig, dass der, seitdem er diesen Vertrag unterschrieben hat, nicht ein gutes Spiel mehr gemacht hat.
Ja.
Ich finde das sehr schade. Sehr schade, weil er ein sehr begabter Spieler ist, ein Spielmacher, den ich total gerne gesehen habe, als es in der Hinrunde super lief. Aber jetzt läuft es halt nicht mehr super und da ist er ähnlich wie sein Kumpel Bentaleb halt sehr schnell sehr unzufrieden und flippt halt auch sehr schnell mal aus. Ja.
Immerhin, die Tür ist ja für ihn weiterhin offen, das hat Jochen Schneider ja auch so gesagt, hören wir mal kurz rein.
Er hat jetzt vorübergehend eine Denkpause bekommen, um sich zu besinnen. Was ist wirklich wesentlich in einem Mannschaftssport? Was muss ich einbringen, um meinen Kameraden, meiner Mannschaft, meinem Verein helfen zu können?
Ja, meinst du, das kriegt auch so ein Armin Arit dann irgendwann in den Kopf? Oder ist das halt genauso, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, halt auch so ein Typ und da kannst du den nochmal suspendieren, wie du möchtest? Der wird ja jetzt kein komplett neuer Mensch dadurch werden, oder?
Also ich bezweifle das auch. Also ich wundere mich auch, dass sie das eher so als Denkpause verkauft haben. Ja. Das verharmlost das Verhalten so ein bisschen, würde ich mal so sagen. Das war jetzt schon echt respektlos, wie er sich da so benommen hat, auch gegenüber Manuel Baum. Und da wird er schon eine Menge leisten müssen, damit das wieder, also so schnell wird das nicht gehen. Wenn sie jetzt das nach einem Minute gegen Mönchengladbach meinetwegen 5-0 verlieren und dann zum Spiel gegen Leverkusen sagen, ach Armin, komm mal wieder zurück, du hast dich jetzt ja über einen Social Media Beitrag deiner Medienagentur wahnsinnig reumütig gezeigt, dann kommen in unsere Arme, dann wird sich Manuel Baum schon ziemlich unglaubwürdig machen.
Ja.
Und dann hätte er einen Großteil der Kabine, weil du musst jetzt nicht sagen, dass die Mitspieler groß Sturm gelaufen sind, weil sie die beiden Spieler suspendiert haben. Das hat Manuel Baum heute auch angekündigt, dass viele Spieler, und das ist auch meine Info, wirklich froh waren, dass die wirklich separiert wurden von der Mannschaft. Und dass Arit gegen Wolfsburg von Anfang an gespielt hat, das habe ich erfahren. Das hat auch über die Hälfte der Mannschaft gar nicht verstanden. Die konnten das kaum glauben. Der hat sich im Training so hängen lassen. Der hat keine guten Leistungen gezeigt. Der hat taktisch wenig dran, sich fast wenig an irgendwas gehalten, was Wagner und dann auch Baum gesagt haben, dass der trotzdem immer und immer und immer wieder gespielt hat. Also das hat da kaum einer verstanden. Und dementsprechend wird er auch nicht nur dem Verein und dem Trainer gegenüber, sondern auch seinen Mitspielern gegenüber sich schon sehr ändern müssen, damit er da nochmal ernsthaft aufgenommen wird und wirklich eine Chance bekommt. Und meinetwegen würde ich sagen, du kannst ihn auch nicht wieder aufnehmen, wenn es schlecht läuft. Also wenn die weiter verlieren, dann brauchst du Armin Arit nicht wieder hochzuziehen. So, kannst du wieder machen, wenn sie mal wieder 2 Spiele gewonnen haben, wenn sie vielleicht, sollten sie das jemals schaffen, ins Mittelfeld vorgestoßen sind und sollte er sich dann gut verhalten, dann kannst du ihn in eine etwas besser funktionierende Mannschaft mal wieder integrieren, vielleicht. Aber das wird, würde ich jetzt mal so sagen, ein bisschen dauern.
Das wird auf jeden Fall dauern, vor allem wenn wir über die nächsten beiden Spiele nachdenken. Mönchengladbach, Leverkusen. Puh, dann ist das Jahr schon fast rum. Also das ist natürlich ein mega hartes Programm, was Schalke da jetzt erstmal vor der Brust hat. Man muss sich ja eben mal fragen, so gegen wen sollen die Punkte jetzt erstmal her, beziehungsweise die Siege, die berühmte, um da Manuel Baum und seine Bilder zu zitieren, wo soll die Ketchup-Flasche jetzt endlich mal so ein bisschen plöpp machen und dann der ganze Ketchup rauskommen, ne?
Ja, ich kenne ja ein paar Mönchengladbacher und es war ja so, dass der letzte Bundesliga-Sieg von Schalke war ja zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Und genauso wie viele Schalker jetzt sagen, weißt du was, gegen Gladbach schließt sich der Kreis.
Ja, das habe ich auch schon so oft gehört. Ja.
Sagen viele Gladbacher, wart mal ab, wir sind die Deppen, die gegen die schon wieder verlieren. Und dann sind wir der einzige Verein, der 2-mal gegen Schalke 04 in einem Jahr verloren hat. Aber ich habe da ehrlicherweise, wenn du die Gladbacher spielen siehst momentan, fehlt mir absolut jegliche Fantasie, warum die gegen Schalke 04 verlieren sollten, wie es aktuell läuft. Das Schöne am Fußball, und deswegen lieben wir den Fußball ja auch so, dass es trotzdem immer passieren kann.
Ja, der Fußball.
Vielleicht haut Marc Uth in der 5. Minute einen Freistoß aus 30 Metern in den Winkel, dann führt Schalke 1-0, dann läuft Embolo 5-mal aufs Tor zu und schießt 5-mal daneben.
Vielleicht macht der aber auch ein Fallrückzieher-Tor. Ja. Da hat sich auch jeder Schalker, glaube ich, an den Kopf gepackt, als er das Tor jetzt gestern gesehen hat.
Also das kann immer passieren. Dann holt Renault 5 Dinger aus dem Winkel und irgendwann kontern sie und dann schießt Benito Raman da 2-0 und Schalke gewinnt. Kann passieren.
Ja,
das ist Fußball.
Kann
passieren. Wer hat nochmal, so ist Fußball.
Ja. Also würde auf jeden Fall passen. Gut, ich würde einmal noch ganz, ganz hinten raus ein Zitat von Jochen Schneider nochmal rausholen, weil ich fand es so ein bisschen, Aber bei dir ist es ja auch durchaus durchgeklungen, weil das klingt ja eigentlich verrückt. Man schmeißt halt ganz, ganz viele Leute raus insgesamt oder lässt sie gehen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Auf jeden Fall 4 Leute gegangen. Und das Ganze unter dem Motto, wir müssen zusammenhalten.
Ich habe Verständnis. Alles steht im Kontext dieser langen Serie der Sieglosigkeit, die keiner von uns so je erlebt hat. Und deswegen ist es auch okay, wenn es dafür auf die Mütze geht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht komplett auseinander dividieren lassen, sondern zusammenhalten.
Ja, das ist es. Ne? Also das klingt auf dem ersten Hören halt, wie gesagt, so ein bisschen schizophren. Du machst Tabula Rasa, willst dafür aber dann für Harmonie sorgen und Zusammenhalt. Aber wenn man so ein bisschen drauf umhaut, funktioniert es vielleicht.
Ja, Manuel Baum ist auch schön direkt weitergegangen mit den Drohungen. Ne? Hat er natürlich auch gesagt. Und das soll auch eine Botschaft sein an alle. Wer jetzt wieder eine Ego-Tour macht, der kriegt auch Konsequenzen. Im Umkehrschluss erlaubt sich wieder einer so eine Scheiße, dann schmeißen wir, haben wir kein Problem damit, noch 5 rauszuschmeißen. Ne? Also es ist halt auch eine Methode, zu versuchen, für Zusammenhalt zu sorgen, die Methode des Drohens und
andere
des
Rausschmeißens. Andere machen eine Kanutour und auf Schalke schmeißt man Leute raus.
Man muss auch sagen, Schalke hat jetzt natürlich in den vergangenen 10 Monaten etliches versucht, was sehr brav war, was viel mit Verständnis zu tun hatte, was viel mit Einzelgesprächen zu tun hatte. Sie haben ja wirklich sehr lange gebraucht, um sich zu diesem Schritt durchringen zu können. Das haben Jochen Schneider und Manuel Baum auch sicherlich nicht gerne gemacht. Das sind 2 ganz besondere Menschen, die auch sehr sozial in dem Sinne sind, dass sie sowas immer erst im allerletzten Moment machen. Und es hätte sicherlich schon viele Gelegenheiten, dass die Kabine eine schwierige ist. Da hätten sie einfach mal Domenico Tedescos Nummer in Moskau wählen müssen. Hätte ich ihnen auch gegeben dafür. So, also die hätten einfach mal anrufen müssen, sagen müssen, pass auf, du kennst den Großteil der Kabine, was muss ich da machen? Dann hätte Tedesco schon ein paar richtige Tipps gegeben. Also das ist jetzt auch keine Breaking News, um es mal so zu formulieren, dass diese Kabine schwierig ist.
Ja.
Sie haben lange gezögert, jetzt haben sie ihren Revolver gezogen und die vorletzte oder letzte Patrone rausgeholt und jetzt spielen sie leider gegen Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Selbst wenn Schalke ganz oben mitspielen würde und alles wäre Friede vor der Eierkuchen und Bentaleb und Arid wären absolut beste Freunde und würden jeden Tag das Wappen küssen, selbst dann könnten sie gegen die beiden Mannschaften verlieren.
Damit sind wir dann beim Thema, weil wir wollen natürlich auch noch ganz kurz über die anderen Ruhrgebietsvereine sprechen. Ich habe es ja angekündigt, dass wir das natürlich machen könnten, aber jetzt Schalke einfach so viel eher überstrahlt hat, kann man nicht sagen, sondern eher überschattet hat. Deswegen haben wir uns jetzt größtenteils auf Schalke bezogen, würden jetzt natürlich auch noch ganz schnell den Tipp machen. Also du sagst, das Wunder von Mönchengladbach kann passieren, aber du glaubst auch nicht wirklich dran.
Nein.
Okay, also Schalke-Niederlage in Gladbach.
Ja, 3-1 für Mönchengladbach würde ich tippen.
Okay, ich sag 2-0, dann haben wir das schon mal ganz, ganz schnell abgehakt und kümmern uns um Vereine, die durchaus sehr Erfolg haben könnten dann am Wochenende. Dortmund gegen Köln, ich glaube, das ist eine ganz andere Nummer. Also da wäre ein Kölner Erfolg das
hast
Wunder.
Hast du jetzt gerade gesagt, die Borussia Dortmund könnte vielleicht Erfolg haben gegen den
Nein, habe ich doch Köln. Ich habe es ja ausgedrückt, da wäre der Kölner Erfolg ein Wunder. Deswegen, ja, also ich gehe davon aus, dass Dortmund.
Hast du dich noch gerettet? Ja, ich sag, das wird ein ganz sattes 4-0 für Dortmund. Genauso wie mir jede Fantasie fehlt, dass Schalke jetzt die nächsten beiden Spiele hochgewinnt. Fehlt mir die Fantasie, dass der erste FC Köln der nächste Kandidat ist, um die Tasmania Berlin sieglos negativ Serie zu brechen.
18 haben sie jetzt auch schon, ne?
Schalke ist bei 24, der erste FC Köln ist bei 18. Also wie sollen die das schaffen gegen diese Dortmunder Mannschaft, gegen diese Maschine mit Haaland vorne? Sancho fängt jetzt auch, also hast du den Freischuss gesehen von Sancho?
Der war schon nett getreten, ja.
Also auf Schalke sagt man ja, das war so fast in Marc-Uth-Manier. jedenfalls Sancho scheint jetzt auch wieder langsam zu treffen und die ganzen anderen Jungs, die haben. Also ich würde fast sogar sagen, das gibt Mokokos
Debüt. Ich wollte es gerade noch sagen, du hast meine Gedanken gelesen. Ja. Ich wollte nur sagen, das ist doch so ein Spiel, da wechselst du beim 3-4-0 den Mokoko noch ein und dann macht er auch noch seine erste Bude.
Ja, also genauso das, was natürlich auch im Umkehrschluss gilt für Mönchengladbach und Borussia Dortmund, sind das natürlich auch sehr gefährliche Spiele. Beide Mannschaften kommen aus einer Champions League Woche. Beide Mannschaften waren sehr erfolgreich in dieser Champions League Woche. Du hast die Champions League Hymne gehört, du hast international gespielt, du gehst da rein und weißt, die halbe Welt guckt zu, bist erfolgreich, machst auch noch Sancho, macht ein Traumtor und Mönchengladbach schießt dir weg, putzt dir da aus dem eigenen Stadion weg. Und dann musst du dich konzentrieren auf diese beiden Kellerkinder. Also einfach ist das nicht.
Nein.
Aber natürlich, wenn es ihnen gelingt, wenn sowohl Mönchengladbach als auch Dortmund es schaffen, sich zu konzentrieren, dann sind sie nicht aufzuhalten und werden auch diese beiden Gegner wegputzen.
Ich glaube, da hängt ja noch ganz, ganz viel vom Start der Partie ab. Du hast das auch, als du dieses Wunder von Mönchengladbach beschrieben hast, wie es laufen könnte, so ein früher Schalker Führungstreffer, dann glaube ich, beginnt so auch bei dem Favoriten so ein bisschen das Nachdenken, aber wenn Dortmund jetzt gegen Köln früh das 1-0 macht, dann ist die Messe da mehr oder weniger gelesen.
Genauso wie das auf Schalke immer ist, es gilt ja immer noch so, sobald die Schalker einen kassieren, ist das Ding verloren. Das war gegen Wolfsburg auch so. Nach drei Minuten, Ecke von Arno, Maxi Arnold, Kopfball, Wehrhorst, 0-1. Und da hätten wir, glaube ich, uns schon, also wenn die Kaffeebuden und Pommesbuden da geöffnet wären, hätten wir uns, glaube ich, eine Pommes geholt, weil wir gewusst hätten, das Spiel ist eh verloren.
Ja, stattdessen haben wir uns kurz eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, wo ich dir noch gesagt habe, ich komme mir schon vor wie gestern, weil ich habe ja einen Tag vorher auch das Spiel des MSV Duisburg gegen Verl kommentiert, das 0-4 ausgegangen ist. Da haben die Schalker gemacht.
Apropos, wer hat 0-4 getroffen? Nee, warte mal, ich hatte ein anderes Spiel 0-4.
Du hast Rot-Weiß-Essen. Ja, da hast du das richtige Ergebnis gehabt. Ja, gut.
Ja, stimmt. Bei Ferl hatte ich nur richtig, dass Janjic ein Tor schießt.
Aber das war vorhersehbar. Also, das war genauso sicher, wie das Sliskovic vorher gegen den MSV trifft.
Wir schweifen ab. Der geneigte Hörer, der vielleicht jetzt in Stuttgart-Dereloch sitzt, kann uns jetzt nicht mehr folgen.
Das stimmt wohl. Deswegen kommen ganz schnell Bochum gegen Düsseldorf. Ein tolles Spiel.
Oh, zweite Liga. Da müssen wir drei Stunden drüber reden über Bochum, oder? Also ich habe jetzt 3 Stunden Zeit, um über den glorreichen VfL Bochum zu sprechen.
Komm, ich tu dir keinen Zwang an, erzähl ein bisschen was.
Nein, du, der VfL hat in Hamburg gespielt und hat 3-1 gewonnen, eine Leistung. Ich habe gesagt, der VfL ist eine Mannschaft, die kann gut und gerne in Hamburg 0-3 verlieren und total scheiße spielen, aber als eine der wenigen Mannschaften auch gerne mal zum HSV fahren und da einen raushauen.
Das hast du gesagt,
Und genau das ist passiert. Bochum hat die mit Abstand beste Leistung der Saison gezeigt, sogar die beste Leistung in der Amtszeit von Thomas Reis. Gewinnt dort 3-1, spielt wirklich wie aus einem Guss und ist jetzt oben mit dabei. Und jetzt weiß man natürlich nicht, was ist das wahre Gesicht des VfL Bochum. Dieses zögerliche, spielerisch eher gemächlichere, wie beim 0-2 gegen Greuther Fürth zum Beispiel. Oder auch bei Auswärtsspielen in Würzburg, die auch jetzt nicht gerade granatenmäßig waren. Oder aber das Gesicht, das der VfL in Hamburg gezeigt hat und völlig klar ist, in Abschießgefahr, wie in den vergangenen Jahren oft, wird von der VfL nicht geraten. Wirklich nicht. Kompliment an Thomas Reis und Sebastian Schinzilotz, dass sie den Verein jetzt so stabilisiert haben. Ich würde fast sogar sagen, wenn der VfL so um Platz 10 mitspielt, wäre das eine Enttäuschung, weil man jetzt gesehen hat, was die Mannschaft kann.
Ja.
Und das Spiel gegen Düsseldorf jetzt am kommenden Montagabend ist deshalb ein sehr guter Test, um zu sehen, ob die Mannschaft in der Lage ist, Konstanz zu zeigen. Und ich würde es dem VfL selbstverständlich wünschen und tippe deshalb auch 1-0.
Würde ich überhaupt nicht widersprechen. Bin ich komplett bei dir, deswegen machen wir das auch kurz. Gehen in die dritte Liga, der MSV gegen Dynamo Dresden. Da ist die Stimmung beim MSV Duisburg, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, war jetzt nach dem 2-2 in Mannheim so, guck mal, wir haben mal gezeigt, dass wir doch ein bisschen können. Also das war ein erster Schritt in die richtige Richtung. So ist es überall zu hören. Die Fans waren auch zufrieden. Der MSV hat auch zum Teil gar nicht schlecht gespielt. Gut, in der Defensive weiterhin war das für mich sehr, sehr luftig. Deswegen war das 2-2, ja, vielleicht sogar so ein bisschen glücklich. Aber der MSV hat sich halt durch eine engagierte Leistung dann irgendwie doch schon verdient. Bloß, jetzt müsstest du gegen Dynamo Dresden den nächsten Schritt machen. So, und für mich ist Dynamo Dresden die absolute Übermannschaft in dieser dritten Liga und langsam fängt Dynamo Dresden leider das auch an zu begreifen. Also die hatten ja am Anfang so kleine Startschwierigkeiten, aber jetzt kommen die richtig ins Rollen. Deswegen, glaube ich, wird dem MSV leider dieser nächste Schritt raus aus der Krise nicht gelingen. Ich tippe auf ein 1-2.
So, hast du gut zusammengefasst, genau, ich hätte sogar 1-3 gesagt, und das heißt nicht hätte, ich sage das auch, und ich sehe das genau wie du, ich will das jetzt nicht wiederholen, leichte Schritte nach vorne, meinetwegen ja, aber Dynamo Dresden ist einfach ein Gegner, der eine Nummer zu hoch ist, genauso wie Mönchengladbach für Schalke eine Nummer zu hoch sein wird Dresden für Duisburg eine Nummer zu hoch sein.
Dann gehen wir in die vierte Liga. Das klingt richtig geil. Also ich meine, Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen. Wenn das nicht geil klingt. Also das klingt ja richtig geil. Das klingt, also normalerweise würdest du ja schon fast sagen, mindestens zweite Liga. Ne? Also tut weh, wenn man denkt, dass das jetzt vierte Liga ist, da am Sonntagnachmittag 14 Uhr.
Ich meine, das klang auch schon geil. Rot-Weiß Essen gegen Wuppertaler SV.
Auch da, ne? Ja, das klingt immer wieder mal geil, aber halt das finde ich doch, Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen. Hoffen wir da auf ein gutes Spiel. Und einen Essener Sieg.
Ich genieße, dass das RWE jetzt Erster ist. Natürlich kann Borussia Dortmund zwei ein paar Spiele weniger, aber so gut wie jetzt. Deswegen ist es schade, dass wir, liebe Hörer, nicht in großer Runde diskutieren können.
Ja.
Das haben wir früher immer gemacht und wir hatten immer Leute dabei, die sich auch in der Regionalliga auskennen, also Redakteure unserer Zeitung Reviersport, und die haben jedes Jahr im Herbst mussten sie ihren Wunsch vom Sommer revidieren. Im Sommer haben sie mal gesagt, RWE hat die beste Mannschaft der Liga, und im Herbst mussten sie dann sagen, ja, im nächsten Jahr dann neuer Anlauf. Jetzt haben wir Herbst und RWE ist Tabellenführer, das hatten wir wirklich noch
nie. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern.
Und vor allen Dingen, die RWE ist nicht glücklich Tabellenführer, sondern die putzen einfach mal hintereinander Homberg mit 4-0 weg und Wuppertaler SV mit 6-1, also die überzeugen auch, die haben einen Stürmer, Simon Engelmann, der knipst ja ohne Ende, und das sieht wirklich, wirklich gut aus, und ja, den einen Traditionsverein haben sie hochgeschlagen, Wuppertal, deswegen sage ich, den anderen schlagen sie auch 2-1.
Dann zu guter Letzt Rot-Weiß Oberhausen gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Das klingt dann schon leider doch wieder sehr nach Regionalliga.
Das klingt nach Regionalliga, deswegen tippe ich auch ein Regionalliga-mäßiges 0-0.
Ja, klingt ja dann ganz, ganz aufregend. Ja, Andi, dann dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mal wieder das Kinderzimmer deiner Tochter belagert hast.
Ja, die muss jetzt gleich schlafen.
Und
die
wenn
hat morgen Schule. Ja. Die hat gerade in der Schule das K wie Schalke, kann ich ja auch sagen, kommt auch in Schalke vor.
Kommt auch in Schalke vor, ja, da muss man ja dann auch immer so eintragen, ne, an welcher Stelle das vorkommt. Ich musste ja auch Homeschooling machen in der letzten Woche mit meiner Tochter, da waren es dann zwar andere Buchstaben, aber es hat halt genauso funktioniert. Wenn ihr da draußen, wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr viel über Schalke diskutiert, wenn ihr komplett andere Meinungen habt und sagt so, ey, der Ernst, der Düngen, was erzählen die da, der Bentaleb, der muss doch weiterhin auf Schalke die Zehen über den Platz tragen und den ganz großen Larry spielen, dann sagt uns das einfach. Zum Beispiel auf unserer Fußball-Inside-Facebook-Seite, schreibt uns bei Twitter oder schreibt es einfach in die Kommentare dieser Folge, und wenn ihr uns eine nette Bewertung irgendwo da lasst, freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen. Wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.